Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Das Deutsche Ärzteblatt hat vor kurzem berichtet, dass 55.000 Todesfälle im Rahmen von Mangelernährung vermeidbar wären. Eine gewaltige Zahl. Diese Zahl hat mich heute nach Tübingen gebracht, denn in der Tübinger Universitätsklinik ist etwas entstanden. 2018 wurde hier die Stabsstelle für Ernährungsmanagement eingerichtet. Und ich möchte drei Fragen auf den Grund gehen. Was ist Mangelernährung eigentlich tatsächlich? Was verstehen wir darunter? Ist die eben genannte Zahl tatsächlich valide oder reißerisch? Und ich möchte verstehen, welchen Beitrag unser Qualitätsvertrag dazu leisten kann. Dazu bin ich verabredet mit Herrn Dr. Adolf, dem ärztlichen Leiter, und Frau Schweikert, der Bereichsleiterin der Stabsstelle für Ernährungsmanagement. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Markus Koffner und ich leite das Vertragswesen in Baden-Württemberg für die Techniker Krankenkasse. Frau Schweikert, steigen wir gleich ein. Mangelernährung. Sofort kommen vor mein geistiges Auge die Bilder, die man automatisch bekommt. Hunger in der Welt oder eben das magersüchtige Mädchen in den reichen Industrieländern. Können Sie die Bilder ordnen und mich abholen? Was ist Mangelernährung aus Ihrer Perspektive?
Ja, Herr Kaufner, gerne. Grundlegend muss man sagen, da haben Sie schon die richtigen Bilder auch im Kopf. Das ist auch Mangelernährung. Wichtig zu sagen ist, dass das nicht die Themen sind, mit denen wir uns alltäglich hier in der Klinik befassen. Es ist so, dass wir eigentlich unser Hauptthema die krankheitsbedingte Mangelernährung ist. Das heißt, wenn ein Patient oder eine Patientin krankheitsbedingt nicht die Möglichkeit hat, ausreichend zu essen. Da gibt es verschiedene Krankheiten sozusagen, die es nicht möglich machen oder auch Therapieformen vielleicht, die einfach die Nahrungswege entweder blockieren oder es eben nicht möglich machen, ausreichend zu essen.
Das heißt, ganz konkret auf die Ernährung kommt es erstmal gar nicht so zwingend an. Also wenn ich jetzt reinschaue, wenn ich bei meinen Jungs in der Kita bin, den Essensplan anschaue, in der Kernzeit anschaue, was mein Sohn so zu essen bekommt oder ich selbst im stationären Aufenthalt etwas schwierig mit dem Essen zusammengekommen bin, hat es erstmal gar nicht die große Bedeutung oder ihren Fokus. Ist das richtig?
So würde ich das nicht ganz sagen, weil auf die Ernährung kommt es schlussendlich immer an. Die Ernährung ist wichtig, die Ernährung ist uns wichtig. Und die Ernährung ist auch entscheidend in jeder Therapie- und Krankheitsphase notwendig. Wichtig ist, dass der Patient oder die Patientin beziehungsweise der Körper genug und ausreichend Nährstoffe zur Verfügung hat. Und deswegen ist halt immer die Frage, und wir müssen immer schauen, es gibt eine quantitative Mangelernährung und eine qualitative Mangelernährung. Und Sie sprechen jetzt sozusagen an in der Kita, wenn es sehr einseitig, das Nahrungsangebot, das Speisenangebot sehr einseitig ist, dann kann es sein, dass Nährstoffe fehlen. Die kann man dann sozusagen mit verschiedenen Möglichkeiten wieder sozusagen ausreichend machen. Es gibt aber eben auch die quantitative Mangelernährung, bei denen wir eben sehr häufig oder die uns sehr häufig im Alltag betrifft. Das heißt, dass auch die Makronährstoffe, dass nicht genug Eiweiß, nicht genug Fett oder vielleicht auch nicht genug Kohlenhydrate zu sich genommen werden können. Und da müssen wir eben schauen, in welcher Form wir den Patienten oder die Patientin unterstützen können, dass diese Nährstoffe ausreichend zur Verfügung stehen.
Alles klar, verstanden. Das heißt, Ernährungsmanagement klingt so ein bisschen wie der Game Changer im Rahmen der Behandlung, der es jetzt mehr in den Fokus rückt. Herr Dr. Adler, was ist Ihre Motivation, Ihre Triebfeder für dieses Thema?
Ja, diese Frage würde ich mit zwei verschiedenen Bereichen beantworten. Sie sagten persönliche Motivation. Ausgelöst worden sind unsere Überlegungen schon durch eine sehr frühe Studie aus Mitte der 2000er Jahre, 2006, eine große multizentrische Studie in Deutschland, die damals gezeigt hat, dass 25-30% aller Patienten zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme tatsächlich eine krankheitsbedingte Mangelernährung aufweisen. Und diese 25% sind aber auch nur ein Mittelwert. Da sind natürlich Fächer dabei wie Urologie und so weiter, die mit niedrigen Inzidenzen kommen, aber Fächer wie Onkologie oder insbesondere auch Geriatrie, sehr alte Patienten, wo sie schon bis auf 50% Mangelernährung zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme kommen können. Das war eine sehr frühe Studie, die dann auch durch europäische Studien untermauert worden ist, was nun die Zahlen angeht. Das war für uns eigentlich auch der Punkt zu sehen, was bewirkt das, Mangelernährung im Krankenhaus bedeutet, nämlich eine Zunahme an Komplikationsraten. Komplikationen wie Wundversorgung, Anastomosen, Insuffizienzen und andere Dinge, das bedingt wieder neue Diagnostik, das bedingt wieder zusätzliche Therapie und eine Verlängerung der Verweildauer im Krankenhaus. So, das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Auswirkungen. Einmal eine budgettechnische Auswirkung für das Krankenhaus, aber auch eine ganz gravierende für den Patienten. Ja, und deswegen ist mir auch der Patient wichtig, das sage ich immer wieder, wir arbeiten für den Patienten. Wir arbeiten nicht für das Budget, sondern wir arbeiten für den Patienten. Und mir ist es wichtig, ihm wieder Lebensqualität zu geben, Quality of Life zu geben, ihn aus der schlimmen Phase wieder herauszuholen und durch Ernährung einen Zustand herzustellen, der ihm einfach auch ein angenehmes Leben in seinem persönlichen sozialen Umfeld bringt. Persönliche Motivation, da weiche ich jetzt mal aus von dem eben Gesagten. Ich denke, jeder hat auch solche Erfahrungen mal gemacht mit Oma oder Opa, entweder im häuslichen Setting oder vielleicht sogar im Pflegeheim. Nehmen Sie einen Pfleger, ein Seniorenheim, da sehen Sie sehr, sehr augenscheinlich, was eine nicht gut gemachte Ernährung und eine nicht so gut gemachte Betreuung des Seniors oder Seniorin bewirkt. Die nehmen an Gewicht ab. Dazu kommen natürlich finanzielle Probleme etc. etc. Aber da wird sehr schnell klar, was Mangelernährung bedeuten kann. Das, glaube ich, kann jeder mal erleben. Das hat jeder schon irgendwo mitgenommen. So, und mit diesen Botschaften, glaube ich, habe ich schon genug gesagt, warum Mangelernährung für uns, für mich ein Riesenthema ist.
Auf jeden Fall, Frau Schweiger, Sie brennen für das Thema auf. Das haben wir schon im Vorgespräch gemerkt. Sie sind ganz eng an den Patientinnen und Patienten. Wie sind Sie zur Mangelernährung gekommen?
Naja, grundsätzlich muss man eigentlich sagen, zuallererst, ich koche unglaublich gerne. Ich glaube auch ganz gut. Und ich esse ja auch unheimlich gerne. Und ich hatte schon immer das Glück, dass ich nie eingeschränkt dabei war, dass ich immer kochen konnte, was ich wollte und dass ich immer essen konnte, was ich wollte und auch nach Vernunft aussuchen darf und kann. Und ich glaube, deswegen bin ich Diätassistentin geworden und dann hat es mich halt irgendwann einmal in die Klinik verschlagen und dann habe ich gesehen, dass es eben Patienten und Patientinnen gibt, die in gewissen Phasen das nicht können. Und vielleicht auch zu kraftlos sind, um selber da kreativ zu werden, sich zu überlegen, wie sie das eben schaffen könnten, wie sie wieder Leidenschaft zum Essen haben können. Und das gemeinsam mit den Patienten so machen, ist das Schönste an meiner Arbeit. Und das ist das, was mich immer wieder beflügelt und ich deswegen genau in diesem Bereich weiterarbeiten möchte.
Ja, sehr schön. Und dass Sie das machen können, ist ja in Tübingen was Besonderes, Herr Dr. Adolf. 2018 war der Vorstand weise und hat die Stabsstelle Ernährungsmanagement etabliert. Welche Bedeutung hat das für Sie? Welche Bedeutung hat es vielleicht auch als Keimzelle für Baden-Württemberg? Was hat sich im Thema Ernährungsmanagement seitdem getan? Und gibt es sogar vielleicht eine bundesweite Strahlkraft, die Sie hier aus Tübingen heraus erzeugen konnten?
Das hoffen wir. Es ist natürlich in der Tat ein Leuchtturmprojekt und wir hatten damals im Jahr 2017 in der Tat enorme Hilfe durch den agierenden Vorstand. Ich darf in dem Zusammenhang auch den Namen nennen. Professor Bandai hat uns hier wahnsinnig unterstützt und das Ganze vorwärts gebracht. Die Idee war vom Vorstand zusammen mit uns alles, was am Campus der Uniklinik in Tübingen existiert, mal zusammenzubringen. Ernährungsfachkräfte und medizinisches Personal unter ein Dach zu bringen. Und das Enorme, und das war schon das Neue, war einfach mit der Stabsstelle eine Struktur zu schaffen, die zentral organisiert ist. Das heißt, wir, also Verschweiger und ich, berichten unmittelbar an den Vorstand. Da ist keine andere Struktur mehr dazwischen. Und damit haben wir natürlich auch es sehr viel einfacher, die Probleme, die Entwicklungen gemeinsam mit dem Vorstand zu diskutieren. Zukunftsperspektiven aufzubauen, zu zeigen und Lösungen anzudenken. Aber es hat natürlich eine Strahlkraft auf dem Campus. Der Vorstand hat das Thema Ernährungsmanagement, Medizin zu einer persönlichen Sache gemacht. Das ist eine enorme Geschichte gewesen, die wir da eigentlich gemeinsam erleben durften.
Ja, jetzt vielleicht nochmal zum Thema zurück. Ich erwähnte ja anfangs die Zahl, 55.000 Todesfälle könnten vermieden werden, wenn Mangelernährung stärker im Fokus stehen würde. Teilweise wird diese Zahl verkürzt dargestellt in den Medien und es gibt einen Bezug zur Klinikküche. Also müssen mein Kollege und ich nachher, wenn wir den Raum verlassen, großen Bogen um die Küche machen? Oder wie können Sie die Zahl einordnen und verifizieren?
Also die Zahl ist zunächst einmal richtig, die ist auch nicht neu, die ist schon öfter publiziert worden. Aber ich möchte doch deutlich davor warnen, es hat nichts mit dem Klinikessen zu tun. Das sind zwar unterschiedliche Themen. Man kann sehr wohl Klinikessen diskutieren in Gesamtdeutschland. Da gibt es auch verschiedene Medienberichte, die man schon nachgehen muss. Aber die eben zitierte Zahl hat damit nichts zu tun. Wir sagen ja auch krankheitsinduzierte Mangelernährung, das heißt, der Patient hat die bereits vor der Aufnahme im häuslichen Ambiente erworben. Daraus wird schon erkennbar, dass das mit der Klinikküche nichts zu tun hat.
Sehr, mein Kollege und ich, wir sind sehr beruhigt. 2022 kam in diesem Zusammenhang meine Kollegin Frau Frari auch mich zu und sagte, Mensch, in Tübingen entsteht was Tolles und wir haben die Chance, auch einen Qualitätsvertrag zu schließen. Über die Motivation brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das haben Sie gerade selber schon beantwortet. Wir haben jetzt ein bisschen was über die Zahlen gehört. Wir verstehen stärker, was Mangelernährung ist. Welche Bedeutung hat der Qualitätsvertrag für Sie und vielleicht sogar fürs Bundesgebiet? Und was braucht das aus Ihrer Sicht?
Ja, sowohl als auch. Die Anregung dazu kam in der Tat aus Tübingen und basierte auf einem sehr schönen Projekt, welches wir über 2 Jahre zusammen mit dem baden-württembergischen Sozialministerium betreiben durften. Da war auch die Ökonomie eine Frage. Also wie kann ich überhaupt ein Ernährungsteam aufbauen und finanzieren? Denn das ist im heutigen 4G-System so finanziell und ökonomisch nicht abgebildet, nach wie vor nicht abgebildet. Und dann stand die Idee, die Thematik Mangelernährung über die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft zur deutschen Krankenhausgesellschaft zu transportieren, die berechtigt ist, eine Vorlage zu machen zum Thema Qualitätsverträge beim GBA, beim Gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin. Und in der Tat, Juli 22 war es soweit, der GBA beschloss 4 neue Themen, darunter eben auch Prävention, Diagnostik und Therapie von Mangelernährung. Das ist ein Paukenschlag, denn zum ersten Mal hat eine hoch angesiedelte Behörde, unmittelbar dem BMG unterstellt, signalisiert, es gibt das Thema krankheitsinduzierter Mangelernährung in deutschen Krankenhäusern, da müssen wir etwas tun. Und so kam das Ganze dann eigentlich zum Laufen. Es ist ein Projekt, was bundesweit genutzt werden kann. Krankenhäuser können seit diesem Zeitpunkt tatsächlich in Gespräche, in Verhandlungen mit Krankenkassen gehen, mit dem Ziel, einen sogenannten Qualitätsverband Mangelernährung abschließen zu können. Das heißt, wir profitieren natürlich in Tübingen davon, aber es sollen und es müssen auch möglichst viele Krankenhäuser in Deutschland davon profitieren können.
Ja, wir haben ja diesen Vertrag geschlossen und sind auch ganz stolz darauf, dass wir das Thema angegangen sind. Frau Schweiger, wie sieht das ganz praktisch aus? Also was passiert denn jetzt? Gibt es da ein Screening? Was passiert mit den Versicherten, die von dieser Leistung profitieren?
Genau, also wir sind ganz froh über diesen Qualitätsvertrag, weil wir so die Möglichkeit haben, weiter in der Klinik sozusagen das Screening auf Mangelernährung auszurollen. Das heißt, wir können weitere Stationen sozusagen übernehmen und die Ernährungstherapie dort anbieten. Das heißt, quasi im Detail für den TK-Versicherten oder die Versicherte, dass weiter Aufnahme in den speziellen Stationen, die wir eben vorgesehen haben, das ist die Neurologie, die Geriatrie und die Frauenheilkunde, vor allem Schwerpunkt Onkologie dort, dass bei der Aufnahme eben schon Fragen gestellt werden zum Ernährungszustand. Also hat der Patient oder die Patientin abgenommen, also ungewollt an Gewicht abgenommen? Ist quasi das Gewicht schon allgemein sehr niedrig oder hat der Patient oder die Patientin weniger gegessen? Und bei Auffälligkeiten kriegt das Ernährungsteam sofort Information und könnte sozusagen danach mit dem Patienten oder den Patienten ein Ernährungsassessment machen. Das heißt, man screent sozusagen den Patienten komplett durch. Wo sind die Ernährungsprobleme? Wie kann man das Ernährungsproblem lösen? Und dementsprechend dann auch beraten und den Patienten oder die Patientin sozusagen dann auch Tipps und Informationen für die Häuslichkeit dann auch mitgeben.
Wunderbar, das sieht dann sehr vielversprechend aus und wir werden dann im Verlauf ja sehen, welche Entwicklungen, welche Effekte wir erzielen können. Herr Dr. Adolf, Sie sprachen an, dass es in deutschen Kliniken insgesamt an dem Thema mangelt. Also es kommt langsam ins Bewusstsein. Wir haben ja auch gerade über mediale Aufmerksamkeit gesprochen. Wie ist der Stand aus Ihrer Sicht mit den Kliniken? Was fehlt? Was braucht's?
Naja, im Grunde genommen eine finanzielle Unterstützung. Wir haben das schon lange Zeit jetzt beobachtet. Es gibt ja im DRG-System auch einen speziellen OPS-Code, der von der Theorie her eine Finanzierung ermöglichen müsste. Dieser Code ist seit 2019 anwendbar. Er ist nach wie vor nicht erlösrelevant, weil die Politik blockiert. Ja, das muss man ganz aggressiv so benennen. Bundesweit gibt es wenig Häuser, die solche Strukturen aufweisen. Es kursiert ja eine Zahl von 10%. Wir haben im Rahmen des Sozialministeriumsprojektes diesmal in Baden-Württemberg tatsächlich erforscht. Hier waren es 12% aller Häuser in Baden-Württemberg, also Kliniken in Baden-Württemberg, die ein Ernährungsteam haben, welches eigentlich der Struktur des OPS-Codes entsprechen würde. OPS-Code heißt also Ernährungsfachkräfte unter ärztlicher Leitung mit entsprechender apparativer Ausstattung. Es gibt darüber hinaus auch in Baden-Württemberg einige andere Häuser, so bis zu 20%, die über Ernährungsfachkräfte verfügen, die aber nicht die Art der Struktur vorhalten können. Zum Teil sind die Ernährungsfachkräfte dann auch in Küchen lokalisiert und kommen nur selten auf die Station für bestimmte Beratungszwecke. Also die Zahl 10%, 12% ist besser als noch vor einigen wenigen Jahren, aber es reicht nicht aus. Mit 12% bundesweit kommen wir nie in einen Korridor, wo wir sagen können, Ernährungsmedizin wird propagiert und wird aber auch effektiv gelebt. Und ich muss auch sagen, leider Gottes, letzte Woche ist die Krankenhausreform verabschiedet worden. Sie beinhaltet das auch nicht. Wir hatten von Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin heraus versucht, die Ernährungsmedizin in den Versorgungsstufen, in den oberen Versorgungsstufen einzubringen. Das wurde uns tatsächlich wieder rausgestrichen. Da sehen Sie schon, wo unsere Probleme im Moment noch stecken im Rahmen der Politik.
Die Effekte sind ja eindeutig. Wir haben also positiven Krankheitsverlauf, wenn das Thema Mangelernährung im Fokus ist. Baden-Württemberg ist die Keimzelle mit Tübingen, wie weit ist das für die anderen Häuser dann inspirierend, sich diesem Konzept anzuschließen? Inwieweit ist es für Sie so, dass andere Häuser Sie fragen und sagen, wie machen Sie das, wie können wir das auf uns übertragen? Findet das statt oder ist es noch gar nicht so präsent?
Naja, das findet schon statt. Ich habe eben schon den Begriff Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin eingebracht. Wir werden jetzt im Dezember und Januar Webinare gestalten zu diesem Thema Mangelernährung und auch Qualitätsverträge. Es gibt durchaus auch Presseaktivitäten. Wir versuchen schon seit langem Screening auf Mangelernährung verpflichtend in deutschen Kliniken einzuführen, und zwar über die politische Ebene, sind aber leider Gottes immer wieder gescheitert. Also hier ist noch viel Luft nach oben.
Ja, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unseres kleinen Podcasts. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und ich habe Ihnen als kleine Bestechung und als kleines Dankeschön für meinen Besuch und die Aufklärung der Fragen eine Weihnachtsschokolade mitgebracht. Und Sie müssen mir jetzt noch sagen, welche Tipps ich denn befolgen soll, wenn ich jetzt selber den Versuchungen widerstehen muss von Lebkuchen, Stollen und Plätzchen.
Das ist eine wunderbare Frage, denn man muss sagen, dass das Ernährungskonzept bei krebserkrankten Personen dem eigentlich ganz widerspiegelt der Weihnachtsbäckerei. Also da fallen mir zum Beispiel die Sachen ein, bitte mit Genuss essen. Man könnte sich vorstellen, wenn jemand wirklich durch die Krebserkrankung, durch die Diagnose oder durch die Therapie keinen Appetit mehr hat. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man selber gerne isst. Aber es gibt Menschen, die haben keinen Appetit mehr. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Plätzchen duft, die Kerzen brennen, es ist eine schöne Beleuchtung und eben der Plätzchenduft weht durch die Luft, dass man dann vielleicht auch wieder Appetit hat. Das heißt grundsätzlich keine Verbote, genießen. Dann muss man natürlich sagen, Zucker betrifft uns alle. Wir sollten alle nicht zu viel Zucker essen. Deswegen da vielleicht ein bisschen drauf achten. Aber dann kommen wieder die Nüsse ins Spiel, auch in dem Gebäck, in dem Weihnachtsgebäck. Nüsse sind ganz wertvolle oder haben ganz wertvolle Fette. und aber auch gesunde pflanzliche Eiweiße. Deswegen wunderbar, bevorzugen Sie Gebäck mit Nüssen. Und Thema Quarkstollen. Wir brauchen Proteine, beziehungsweise der onkologisch erkrankte Patient oder Patientin benötigen Eiweiß zum Muskelaufbau oder Muskelerhalt. Das heißt, der Quarkstollen wäre vielleicht auch eine ganz gute Alternative.
Ich bin beruhigt und freue mich auf die Vorweihnachtszeit. Und ganz zum Schluss habe ich noch zwei Wünsche. Ein Wunsch geht direkt an Sie. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Setting wieder treffen, weil wir haben, glaube ich, alle drei gemerkt, dass es hier wirklich Dinge gibt, die wir vertiefen müssen, um aufklären zu müssen und dieses Thema auch präsent zu halten. Das ist mein erster Wunsch. Und der zweite Wunsch geht so ein bisschen raus an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde mir wünschen, dass auch andere Krankenkassen Lust haben, diesen Qualitätsvertrag mitzumachen, mit einzusteigen, denn je mehr wir diesen Zugang verschaffen, je mehr Leute davon profitieren können, umso besser können wir am Ende des Tages behandeln. Und ein Zeichen in Ihrem Sinne, Herr Dr. Adolf, mit Sicherheit setzen und Frau Dr. Schweiger. Ganz herzlichen Dank.
Mir dann.
Ja, sehr gerne, Herr Lüsch. Gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.